Danke, dass ihr den Weltspiegel-Podcast hört. Werdet Teil unserer Community auf Instagram, YouTube, TikTok oder in der ARD-Audiothek und verpasst keine Folge mehr. Der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, diesmal mit Philipp Abresch. Heute machen wir einen Ausflug nach Amerika, nach Nord- und nach Südamerika. In den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, wo ein Kandidat ins Weiße Haus will, Donald Trump, der seine Abwahl im Jahr 2020 bis heute nicht anerkannt hat. Der zum Beispiel sagt, dass Migranten schlechte Gene hätten oder der mit extremer Gewalt liebäugelt, one rough hour am Tag nach seiner Wahl. Und wir gucken nach Brasilien. Da gibt's einen früheren Präsidenten, der mit ähnlich krassen Sprüchen Schlagzeilen gemacht hat und seine Anhänger bis heute versucht aufzuhetzen. Jair Bolsonaro heißt der Typ. Nur der wurde für solche Aktionen inzwischen höchstrichterlich von allen politischen Ämtern verbannt. Zumindest für ein paar Jahre. So geht's nämlich auch. Wie umgehen mit politischen Führern, die demokratische Gepflogenheiten aus den Angeln heben wollen, ist Brasilien vielleicht ein gutes Beispiel für die USA und auch für uns hier in Deutschland, wo extreme und populistische Politiker ja auch immer lauter und erfolgreicher eine Bühne bekommen. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast mit Julia Kastein, unserer Korrespondentin in Washington, und mit Anne Herberg in Rio. Freue mich drauf. Hi Anne, hi Julia.
Hallo.
Hallo aus Rio.
Tja, der eine in den USA, Donald Trump, kandidiert wieder für das Präsidentenamt, er will ins Weiße Haus. Dem anderen in Brasilien, Jair Bolsonaro, ist für die nächsten Jahre jede politische Betätigung untersagt und ihm droht eventuell sogar Gefängnis. Pech für Bolsonaro, und Trump hat ja wohl alles richtig gemacht, oder? Was würdet ihr sagen?
Na, ich glaube, er hat mal wieder bewiesen, dass er wirklich der Teflon-Präsident ist, an dem alles abperlt. Ob das jetzt die Spätfolgen des 6. Januars, also des Sturms aufs Kapitol sind, die Verurteilung in New York wegen Schweigegeldzahlung und deren richtiger Verbuchung an einen Pornostar und was auch immer, zwei Attentatsversuche mittlerweile ja sogar auch, die er alle überstanden hat, Gott sei Dank, muss man ja sagen. Und deswegen denke ich, er hat vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber alles, was passiert ist und alles, was er getan hat, hat ihm bisher jedenfalls noch nicht den Weg ins Weiße Haus restlos verbaut.
Und bei Bolsonaro sieht es ein bisschen anders aus.
Das sieht anders aus. Also der wird bei den nächsten zwei Wahlen zumindest, also 2026 und 2030 in Brasilien, nicht mehr sich als Kandidat aufstellen dürfen. Es wurde ihm untersagt, die politischen Ämter wahrzunehmen. Und zwar laufen ja einiges an Ermittlungen gegen ihn. Da geht es also um gestohlene oder um entwendete Juwelen, genauso wie eben um Missbrauch seiner Ämter und eben darum, Zweifel über das Wahlsystem, über die Wahlergebnisse gestreut zu haben. Unterschiedliche Sachen laufen gegen ihn. Er ist von dem her von allen Ämtern ausgeschlossen.
Man merkt schon an den Stichworten, die da fallen. Wir machen heute auch einen kleinen Ausflug in die schillernde Schattenwelt. Lass uns doch mal über die Präsidentschaftswahlen in den USA sprechen. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. In ein paar Wochen wird gewählt. Was würdest du sagen, Julia? Wie würdest du die Stimmung im Land beschreiben?
Ich würde sagen, die ist schon wirklich sehr, sehr angespannt. Sämtliche Umfragen sehen ja nach wie vor ein sehr, sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris voraus. Und beide Seiten, also sowohl das Trump-Lager als auch das demokratische Lager, behaupten ja, dass die Wahl des jeweils anderen das Ende des Landes bedeuten würde und das Ende der Demokratie. Und vor allem Trump führt, wie wir das ja von ihm eigentlich kennen, einen sehr düsteren Wahlkampf. Da sind eben einerseits diese ja auch sehr persönlichen Attacken gegen Harris, die sei zu dumm, sie sei inkompetent, irgendwie anders. Da geht es auch immer mal um ihre Herkunft, ob sie wirklich schwarz ist, war schon ein Thema tatsächlich, dass er das hervorgezaubert hat. Aber es ist auch so eine Dystopie schon fast der USA, die er da malt bei seinen Veranstaltungen. Das Land werde überrannt von Migranten, die alle Mörder, Vergewaltiger oder irre seien. Kürzlich hat er auch behauptet, dass sie diese Menschen schlechte Gene in die USA bringen würde. Also das ist eigentlich alles das, was wir von Trump ja mittlerweile sattsam kennen aus mittlerweile 9 Jahren. Nur vielleicht nochmal ein bisschen wirrer, ein bisschen aggressiver und wehleidiger. Aber auch die Demokraten, das gehört zur Wahrheit, schüren natürlich diese aufgeheizte Stimmung. Auch wenn es vielleicht schwer ist, da immer so einen ganz direkten Zusammenhang herzustellen. Es gab ja aber eben schon, wie ich vorhin gesagt habe, diese beiden Anschläge auf Donald Trump. Der erste ganz knapp daneben, der zweite vereitelt. Und zumindest bei dem zweiten hat der mutmaßliche und verhinderte Attentäter ja gesagt, dass er glaubt, dass durch Trump die Demokratie in Gefahr sei. Also dieser Wahlkampf, das sagen viele hier, der ist wie kein anderer. Viele haben das Gefühl, dass die Zukunft ihres Landes und vielleicht sogar die Zukunft der Welt auf dem Spiel steht.
Die Zukunft der Welt. Wie gucken die Brasilianer auf die Wahlen in den USA, auf den Wahlkampf?
Ja, bei dem Attentat auf Trump hat Bolsonaro sich natürlich sofort zu Wort gemeldet und hat auch gesagt, wir sehen uns bei der Posse, also das heißt auf Deutsch, wir sehen uns dann bei deinem Amtsantritt. Das zeigt ganz klar, dass hier die Wahl in den USA, in Brasilien auch auf ein ganz klar polarisiertes Lager trifft. Also in Brasilien ist das eigentlich ähnlich, glaube ich, wie in anderen Ländern, dass eher das progressive Lager und das linke Lager, die Menschen, die auch den jetzigen aktuellen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva gewählt haben, eher ja mit Sorge darauf blicken, dass eventuell Trump erneut Präsident in den USA werden könnte und dass eher die rechten bzw. auch extrem rechten Kräfte, nicht nur in Brasilien übrigens, also ich sage jetzt mal auch in Argentinien, mit Milei, in Chile, mit großer Hoffnung darauf blicken und sich da auch einen Aufwind erhoffen von einer erneuten Wahl von Trump. Also hier hofft das linksprogressive Lager natürlich vor allem darauf, dass Harris diese Wahl macht und dass dann beim G20-Gipfel, der hier bald in Brasilien ansteht, dann eben auch Lula mit einem Biden sprechen kann, vor dem Hinblick, dass sich da so eine Politik eventuell weiterzieht und nicht hier Biden als lame duck ankommt und man eine totale Wende wieder vor der Nase hat in den USA.
Denn die Brasilianer haben ja gerade ihren doch rechtspopulistischen Präsidenten aus dem Amt gewählt. Vor anderthalb Jahren musste Bolsonaro seinen Regierungssitz räumen. Die Brasilianer hatten irgendwann keine Lust mehr auf eine so vergiftete Stimmung, wie sie von den Anhängern von Trump und von Trump selbst ja im Moment geschürt wird, richtig?
Na, da wäre ich vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier ja auch einen extrem hitzigen und heißen Wahlkampf damals gehabt im Jahr 2022. Also wir waren viel unterwegs im Land. Wir waren bei Schießvereinen hier im Umland, die ja während der Bolsonaro-Zeit aus dem Erdboden sozusagen gesprießt sind, weil er ja versprochen hat, alle dürfen sich bewaffnen. Wir waren am Amazonasgebiet unterwegs, wo natürlich, das ist ja bekannt, die Politik von Bolsonaro den Leuten in die Hände spielt, die eben sagen, wir wollen hier ganz frei den illegalen Goldabbau lizenzieren, wir wollen hier weiter abholzen.
Jair Bolsonaro, wer ist das nochmal? Von 2019 bis 2023 war Bolsonaro Präsident von Brasilien. Die Wahl damals hatte er erstaunlich deutlich gewonnen. Dabei hat er aus seiner rechtsextremistischen Gesinnung nie einen Hehl gemacht. Der ehemalige Offizier soll schon in den 90er Jahren wie selbstverständlich gesagt haben, ja, ich bin für die Diktatur. Auch im damaligen Wahlkampf hatte er kaum eine Gelegenheit ausgelassen, seine Anhänger aufzuhetzen. In seiner Amtszeit machte er eine krass neoliberale Politik. Nach 4 Jahren war aber dann schon Schluss. In der Stichwahl unterlag Jair Bolsonaro dem heutigen Präsidenten Brasiliens, Luiz Inácio Lula da Silva. Nur anerkennen will Bolsonaro seine Niederlage bis heute nicht.
Also wir haben ein Land kennengelernt, was sehr, sehr gespalten und sehr, sehr polarisiert war, in dem es eine extreme hitzige Kampagne mit Fake News gab. Also ich glaube, das lässt sich durchaus vergleichen mit den USA. Und ich möchte erinnern, die Wahl war extrem knapp. Das war jetzt nicht so, Brasilien wählt jetzt hier gemeinsam den Bolsonaro ab. Also das war 49-51. Und dementsprechend ist das Land auch nach wie vor extrem polarisiert. Und das hat sich gerade jetzt gezeigt. Denn Brasilien hatte Kommunalwahlen und das waren die ersten ja landesweiten Wahlen und die galten natürlich als Stimmungstests und ja, es war für uns Beobachter keine Überraschung, die Kandidaten des sogenannten Bolsonarismo haben in den meisten Ortschaften die Nase vorn gehabt.
Also wir halten fest, beide Länder, Brasilien und die USA, extrem gespalten. Aus eurer Sicht lassen sich Trump und Bolsonaro in ihrer Art vergleichen?
Ja, schon. Also Bolsonaro hat hier in den USA ja nicht umsonst von Steve Bannon, einem der ehemaligen engen Berater von Donald Trump und einem Wegbereiter der Alternative Right, ja nicht umsonst diesen Spitznamen Trump of the Tropics, also dem der Tropen-Trump angehängt. Ja, also da sieht man ja schon, dass auch hier in den USA diese Parallelen gesehen werden. Es sind beides natürlich keine Frage. Rechtspopulisten mit autokratischen Ambitionen, würde ich schon sagen. Und vor allen Dingen mit sehr, sehr wenig Respekt für die Demokratie. demokratischen Institutionen zwei Männer, die einfach nicht verlieren können, die nicht akzeptieren können, dass sie eine Wahl verloren haben. Also da gibt es natürlich schon große Parallelen und ich finde die, die Anne gerade schon erwähnt hat, nämlich dieses unheimlich gespaltene Land, was eben gilt ja offenbar für Brasilien und natürlich ganz gewiss auch für die USA. Das ist natürlich auch eine große Parallele, weil so eine Ausgangslage vielleicht es überhaupt erstmal möglich macht, dass solche Politiker überhaupt bis ganz nach oben kommen und dann nicht wieder gehen wollen.
Ja, ich würde es auch noch mal genau auf diese Ecke ziehen. Also wir haben hier auch in Brasilien, ich glaube, das kannst du jetzt aus den USA einfach nur unterschreiben, auch Situationen gehabt, wo wir immer wieder mit Leuten gesprochen haben, wo wir gemerkt haben, es fehlt einfach die gemeinsame Dialogbasis. Also die einen gehen davon aus, ich übertreibe das jetzt mal, aber damit man versteht, um was es geht. Die einen sagen, die Welt ist rund, die anderen sagen, die Welt ist flach. Also wir reden, haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Es wurden auch Symbole komplett umgedeutet. Wobei natürlich, genau wie das in den USA auch der Fall ist, die sozialen Medien eine riesengroße Rolle spielen. Hier in Brasilien haben wir zudem die Situation, es ist ein Land, das unglaublich viel die sozialen Medien nutzt, aber auch teilweise auf eine sehr oberflächliche Art und Weise nutzen. Also wir haben oft hier, und das spielt eine Rolle, Handyverträge, die keinen freien Zugang aufs Internet sozusagen, also Flatrate auf eine Internetnutzung zulassen, aber auf bestimmte soziale Netzwerke. Das heißt, ich informiere mich nur über soziale Netzwerke und das macht natürlich die Manipulation noch mal leichter. Wir haben hier in Brasilien, das ist auch ganz wichtig und auch da wieder Parallelen zu Trump, eine unglaublich große Basis, die auch religiös verortet ist. Also eine große Basis von Bolsonaro sind hier die Evangelikalen. Mittlerweile 30% der Brasilianer bekennen sich dazu im einst größten oder noch größten katholischen Bollwerk eigentlich der Welt. Aber das ist auch eine Basis, die ganz stark Politik und Spiritualität vermischt. Also immer dieses religiöse oder messiashafte, die ihres Anführers herausgestellt hat. Auch das konnten wir im Wahlkampf beobachten. Und ich denke, auch da lassen sich große Parallelen zeichnen.
Tja, viele Gemeinsamkeiten und vor allem ein verblüffend ähnliches Ereignis. Es ist der 8. Januar 2023. Im Regierungsviertel der Hauptstadt versammeln sich tausende Menschen, schwenken Flaggen, grölen, bewaffnen sich. Zuvor hatte der abgewählte Präsident öffentlich Zweifel am Wahlsystem geäußert und so stürmen die aufgebrachten Anhänger los ins Herzstück der Demokratie. Die Polizei ist hoffnungslos überrascht und überfordert. Die Randalierer lassen sich nicht stoppen. Sie verwüsten das Verfassungsgericht, den Präsidentenpalast und das Parlament. Der Schauplatz? Nicht etwa Washington, sondern Brasilia, die Hauptstadt Brasiliens, fast auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem auch in Washington die Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump das Kapitol erstürmten und die amerikanische Demokratie in ihren Grundfesten erschütterte. In Brasilia dauert der Angriff 3 Stunden. Dann können die Sicherheitskräfte und die Militärpolizei mit Tränengas und Pfefferspray die aufgebrachten Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro aus dem Regierungsviertel vertreiben und den Putschversuch vereiteln. Ja, Anne, dieser Angriff auf das Regierungsviertel, wie kam es eigentlich dazu? Wie habt ihr das erlebt?
Es war ja schon so, dass wir die ganze Zeit uns fragten, schon im Vorfeld der Wahlen, also Ende 22, wird sowas passieren? Und viele Beobachter haben gesagt, ja, andere waren skeptisch, dann waren die Wahlen vorbei und es ging dann so ein Aufatmen durchs Land und dann kam ja auch Weihnachten und Neujahr und Lula trat dann irgendwie an und alle waren dann so im Sommerferienmodus und dann stürmten tatsächlich am 8. Januar etwa 4000 Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro, dieses Regierungsviertel. Er selber war damals gar nicht da. Wohin ist er gegangen? Er ist in die USA, hat er sich abgesetzt, kurz bevor er sozusagen sein Amt abgeben musste. Er hat die Schärpe nicht, wie es sich gehört, sozusagen, oder wie es Tradition ist, selbst überreicht. Ja, und die Masse ließ sich wirklich nicht stoppen. Wir haben ja hier unser TV-Team auch in Brasilia wirklich noch mit Polizisten gesprochen, die damals auch vor Ort waren. Die waren völlig überrascht. Die haben uns auch von dieser absoluten Gewaltbereitschaft erzählt, dieser Leute, auch da wieder Parallelen, ne? Also sie haben den Platz der 3 Poderes, der 3 Mächte, Präsidentenpalast, Verfassungsgericht und Parlament wirklich verwüstet und waren überzeugt, das ist unser Haus, wir holen uns hier zurück, was uns gestohlen wurde. Also die Wahl wurde uns gestohlen. Und dann ist aber was Unglaubliches passiert eigentlich in einem Land mit einer sehr jungen Demokratie ja noch. Ne? Also hier ist Mitte der 80er Jahre erst eine 20-jährige bleierne Diktatur zu Ende gegangen. Dann haben sich Politiker quer durch alle Parteien zusammengetan und haben einen symbolischen Akt sozusagen verbracht. Also Parteien, Verfassungsrichter, der Präsident sind dann an die Öffentlichkeit getreten, unabhängig der Ideologie, haben sich an den Händen gefasst, haben sich auf diesen Platz gestellt und haben gesagt, hier ist Einigkeit, wir stellen uns gegen jeglichen Versuch, diese Demokratie zu brechen. Und das war schon was Besonderes und ich glaube, es war in der Situation auch entscheidend.
Dass sich zusammentun, unterscheidet Brasilien von den Amerikanern?
Ja, auf jeden Fall. Also hier hat dieser Zusammenhalt vielleicht nur diese kurzen Minuten gehalten in der Nacht vom 6. Januar, als einige Abgeordnete eben wirklich um ihr Leben gebangt haben und zwar parteiübergreifend hinweg und sich versteckt haben und evakuiert wurden aus dem Kapitol. Aber schon ein paar Stunden später, als der Aufstand abgebügelt war sozusagen, ging ja der Aufstand der Republikaner im Haus selbst weiter. Also es ging ja darum, das Wahlergebnis nochmal als symbolischen Akt zu zertifizieren und einige Republikaner haben sich nach wie vor geweigert, das einfach zu tun. Also da sieht man schon, dass dieser ganz kurze Moment, wo vielleicht wirklich eine parteiübergreifende Erschütterung war, auch in der politischen Klasse, dass das nicht gehalten hat. Und nicht lange danach haben sich eben auch die dann vielleicht noch kurz sich darüber echauffiert haben, wie Trump tatsächlich diese Demonstranten ja aufgewiegelt hat, haben dann schon wieder ihre Meinung komplett geändert und alles war wieder so, wie es vorher war, nämlich eine Versammlung hinter Donald Trump, dem großen Anführer, gegen den man sich nicht zu stellen traut.
Wie hat er denn das überhaupt geschafft? Mein Eindruck war auch, dass im Grunde alle erschrocken waren, wie weit die Anhänger von Trump da gehen würden. Aber das war nur ein erstaunlich kurzer Moment und danach haben sich alle wieder hinter ihn gestellt. Du hast es ja gerade erwähnt. Welche Rolle spielt da seine Machtbasis? Welche Rolle spielt die Republikanische Partei, die er offenbar auch umgebaut hat nach seinen Bedürfnissen?
Ja, es ist, glaube ich, immer noch so gewesen und das gilt wahrscheinlich bis heute. Trump hat es einfach geschafft, der Republikanischen Partei einzubläuen und die Angst zu schüren, dass man ohne ihn keine Wahlen gewinnen kann. Dass man also diese fast schon fanatische Magerbasis braucht, wenn man überhaupt noch irgendwie punkten will. Und das hat er genutzt, um die Partei auf Linie zu ziehen, weil vor der 2020er Wahl in allen Vorwahlen, also wenn es darum geht, parteiintern einen Kandidaten aufzustellen, nur die Kandidaten tatsächlich reüssiert haben bei den Republikanern, die Unterstützung von Trump und damit der MAGA-Basis hatten. Die anderen sind in der Partei nichts geworden. Und das haben sie eben übertragen aufs allgemeine Wahlgeschehen. Ich glaube nicht zu Recht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da auch jetzt wieder verkalkulieren. Aber sie setzen drauf, dass die MAGA-Leute es schon richten werden für die Republikaner insgesamt. Und das, glaube ich, ist ein großer, wichtiger Schlüssel zum Verständnis. Und deshalb schluckt man fast alles, was der gescheiterte Präsidentschaftskandidat von 2020 ihnen auch noch so um die Ohren ballert. Also er geht ja auch nicht nett um mit seinen innerparteilichen mal Konkurrenten, mal Unterstützern. Er beschimpft sie, er führt sie vor, er macht sie lächerlich. Aber das alles ändert nichts. Sie stehen zu ihm.
Sie stehen zu ihm. Und die Kapitol-Randalierer, die gehen vor Gericht, aber sie gelten aus Perspektive der MAGA, des MAGA-Movements als Patrioten. Ist das ein erfolgreiches Framing im Grunde?
Genau, das ist erfolgreiches Framing. Und ich finde, das ist das, was ja auch ein Schlüssel zum Verständnis, was Donald Trump mit Blick auf Wahlen und wie sie ausgehen, schon betreibt, bevor er überhaupt das erste Mal Präsident wurde. Schon vor der Wahl 2016 hat er immer gesagt, wenn ich diese Wahl nicht gewinne, dann liegt das nur daran, dass getrickst wurde von der anderen Seite. Und dieses Narrativ bedient er seit 9 Jahren.
Anna, du hast gerade sehr anschaulich beschrieben, wie die Randalierer das Parlament in Brasilien auseinandergenommen haben. Diese Randalierer, gelten die in Brasilien auch als Patrioten oder sind es einfach schlichtweg Randalierer, Outlaws?
Ja, also wir haben ja hier immer am 7. September, das ist der Nationalfeiertag in Brasilien und das hatte sich jetzt mittlerweile das Bolsonaro-Lager und auch jetzt noch zur Tradition gemacht, auf die Straße zu gehen und Unterstützung zu symbolisieren. Bolsonaro macht das auch immer noch, jetzt eben in diesem Jahr dann auch zur Unterstützung der Kandidaten, die er eben jetzt bei den Wahlen unterstützt, weil er eben selber nicht mehr antreten kann, also seines eigenen Lagers und eben um auch zu zeigen, seine Machtbasis ist nach wie vor groß. Und da war die Rede von politischen Gefangenen, denn viele von diesen Randalierern, die in USA Patrioten genannt werden, sitzen im Gefängnis mittlerweile. Es gab eine sehr konzertierte Aktion. Da kam wieder dieser Begriff politische Gefangene auf. Der wird aber wirklich von der extremen Rechten benutzt und wurde, und da ist, glaube ich, was ganz Wichtiges passiert in Brasilien, was interessant zu beobachten ist jetzt auch bei diesen Wahlen. Der Eindruck ist, dass sich auf der einen Seite eben jetzt das rechte konservative Lager in Brasilien wieder gestärkt hat. Teilweise um Bolsonaro herum, aber eher, das ist auf jeden Fall mein Eindruck und der von den Beobachtern, mit denen wir gesprochen haben, um ihn so ein bisschen einzufangen. Also man hat das Gefühl, dass die extremen Auswüchse sozusagen versucht werden einzufangen und sich schon rechte, aber doch demokratisch rechte Kandidaten und Politiker um ihn geschert haben und sich da eben auch gerne um seine Nachfolge im rechten Lager bewerben würden. Da ist jetzt die Frage, wie konnte das eben passieren und dann nochmal zu diesen Unterschieden auch zu den USA. Und ich glaube, dass es eben auch eine Rolle gespielt hat hier in Brasilien, dass man schon beobachten konnte, was in den USA passiert ist und natürlich auch wusste, wir haben hier auch jemand sitzen, der Zweifel am Wahlsystem schürt, der grundsätzlich viel mit Fake, mit Verschwörungstheorien arbeitet etc. und der dieses Wahlergebnis möglicherweise in Frage stellt, was ja auch passiert ist. Man hat sich vorbereitet, man hat sich schon im Vorfeld dieser Wahlen vorbereitet, dass eben unterschiedliche Repräsentanten dieser Demokratie, also vom Senatspräsident bis zum Leiter der Wahlbehörde, sich zusammengetan haben und bekräftigt haben, dass das rechtskräftige Wahlen sind, dass es hier keine Anzeichen dafür gibt, dass das manipuliert wird. Es zeigten im Grunde auch die Streitkräfte kein Interesse daran, den Wahlprozess zu stören. Die Regierung hat öffentlich dann Tests der Wahlmaschinen machen lassen, also da wirklich auch nochmal auf transparent gesetzt, versucht zu erklären, wie funktioniert das. Und es gibt ein großes Unterschied auch bei dem Wahlsystem an sich, denn in Brasilien wird ja elektronisch gewählt. Das war zwar Kritikpunkt, aber es war eben auch ein Punkt, warum das Wahlergebnis hier in diesem riesengroßen Millionenland, 200 Millionen leben hier, innerhalb von 3 Stunden da war. Das ist ja Wahnsinn. Wir sitzen hier als Corris und haben in der gleichen Nacht noch das Ergebnis. Und das wurde dann sofort auch bekräftigt. Dann kam noch irgendwie von Biden aus den USA, ah, prima, wir erkennen den Wahlsieger. Also das ging so schnell, da entstand gar nicht diese ewig lange Wartepause, in denen es dann möglich gewesen wäre, sozusagen die Maschinerie des Zweifelns nochmal weiter voranzutreiben. Und ich glaube, das hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt.
Im letzten Jahr hat Brasiliens oberstes Wahlgericht den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden. Er darf nun bis 2030 nicht mehr in ein öffentliches Amt gewählt werden. Durch das Urteil wird Bolsonaro von 2 Kommunalwahlen und von der Parlamentswahl 2026 ausgeschlossen. Im Mittelpunkt der Klage stand ein Treffen mit ausländischen Botschaftern kurz nach der Wahl, die ja zu seinen Ungunsten ausging. Das Treffen wurde fast eine Stunde lang im staatlichen Fernsehen live aus dem Präsidentenpalast übertragen. Bei diesem Treffen sagte Bolsonaro, das elektronische Wahlsystem sei manipuliert. Bis heute hat Bolsonaro seine Abwahl vor 2 Jahren nicht anerkannt und bis heute laufen gegen Bolsonaro weitere Ermittlungsverfahren. Ja, Anne, Julia, wir müssen mal über die Rolle der Justiz sprechen. Trump, Bolsonaro, gegen beide laufen Ermittlungsverfahren und Bolsonaro hat ja ein Gericht schon ziemlich schmerzhaft bestraft. Die Richter haben ihn bis ins Jahr 2030 zu politischer Untätigkeit verdonnert. Wie ist denen das gelungen eigentlich? Weil wir sehen ja, wie schwer es ist im Fall Trump in den USA.
Es ist ein anderes System auf der anderen Seite und es wurden eben ganz klar gesagt, nee, hier gab es einen Verstoß gegen das bestehende Gesetz in Brasilien. Es wurden wurde das staatliche Fernsehen missbraucht, indem Bolsonaro ganz klar das Wahlergebnis in Frage gestellt hat. Das verstößt gegen brasilianisches Gesetz, also abuso de poder, sagt man hier auf Brasilianisch, und eben auch dass er das auch noch in der öffentlichen Bühne wie dem staatlichen TV gemacht hat. Das darf man nicht. So, und dann ging das alles relativ schnell hier. Auf der anderen Seite gab es noch einige andere Ermittlungsverfahren, insgesamt 5. Es wurde ihm ja auch sein Pass abgenommen zwischenzeitlich.
Und er wollte sich in eine Botschaft flüchten, richtig?
Ja, bei seinen ungarischen Freunden war er auch zu Gast, anscheinend nur um da Pizza zu essen, wie er dann selber erzählt hat und weil er da öfters zu Gast war. Aber die Situation ist natürlich hier auch verfahren, weil die Diskussion ist, was machen wir damit? Also es gäbe, sagen uns Rechtsexperten, durchaus die Möglichkeit, ihn wegen verschiedenster Vergehen auch zu Gefängnis oder zu einer Haftstrafe zu verurteilen. Die Frage, was ist die politische Folge davon? Er ist ja jetzt schon der Märtyrer, aber die Möglichkeit wäre da. Aber diese Diskussion gibt es in Brasilien.
Gegen Trump wird nach wie vor auch ermittelt. Man hat den Eindruck, jedes Verfahren gegen ihn nutzt Trump als weitere Bühne. Ist es eine smarte Idee, gegen ihn juristisch so vorzugehen?
Naja, also die USA sind ja ein Rechtsstaat und insofern, wenn der Verdacht besteht, der begründete Verdacht, dass jemand gegen Gesetze verstoßen hat, Gesetze gebrochen hat, dann wird gegen ihn ermittelt und wenn es genügend Beweise gibt, dann wird ein Verfahren eröffnet und genau das ist gegen Trump passiert. Jetzt zieht sich das ungeheuer hin. Die Frage ist auch, wie es ausgeht, aber ich glaube, diese Frage, ob es klug ist oder nicht, die stellt sich nur in zweiter Linie. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ob es politisch klug ist, nur es nützt ja gar nichts, weil tatsächlich ja der juristische Apparat, das ist das Prinzip der Gewaltenteilung hier in den USA, für sich agiert, trotz aller Politisierung. Und das ist auch immer das, was beispielsweise die Biden-Regierung betont, dass sie natürlich nicht, wie Trump behauptet, diese Ermittlungen inszeniert hat, sondern dass natürlich diese Ermittler aus eigenem Antrieb handeln, weil sie sehen, dass diese Gesetze gebrochen wurden. Und was jetzt daraus wird, wissen wir einfach nicht. Politisch, ja, politisch hat es ihm genützt. Und wenn man sagt, das war jetzt alles politisch initiiert, ist der Schuss nach hinten losgegangen. Ja, das hat ihm eben nicht geschadet. Es hat ihm, wenn überhaupt, dann nur geholfen, ihn in dieser Märtyrerrolle bei seinen Anhängern zu zementieren. Und die andere Geschichte ist, dass man ihm ja auch politisch eigentlich nicht beikommen kann. Es gibt ja auch in den USA einen Verfassungszusatz, den 14. nämlich, wonach es Leuten, die an einem Aufstand beteiligt waren, verboten ist, noch ein öffentliches Amt zu bekleiden. Nur die Entscheidung darüber und die Vollstreckung, die Umsetzung sozusagen dieses 14. Verfassungszusatzes obliegt dem Kongress. Da muss eine Zweidrittelmehrheit im Senat sich dafür entscheiden, dass jemandem dieses Recht abgesprochen wird. Und diese Mehrheit gibt es eben nicht gegen Trump, weil die Republikaner fast die Hälfte der Sitze haben im Senat und nicht bereit sind, Trump in die Wüste zu schicken sozusagen, weil sie glauben, dass sie ihn brauchen für den Machterhalt. Also insofern ist es eine äußerst verfahrene Situation und erklärt zu einem Teil, warum wir immer noch jetzt es mit einem Kandidaten zu tun haben, der aus den Augen vieler Europäer ja eigentlich nicht nachvollziehbar sich überhaupt so lange halten konnte.
Julia, Anne, was würdet ihr sagen? Können sich die USA was von Brasilien abgucken? Was sollten sie sich abgucken? Und hier für uns, können wir uns was abgucken im Umgang mit autokratischen Bewegungen, mit Extremisten, Schreihälsen, die das miteinander vergiften?
Ich finde das sehr, sehr spannend, was in Brasilien passiert ist. Ich finde eine Sache ganz wichtig und das war dieses Zusammenstehen, dieses Zusammenhalten quer durch alle politischen Lager und zu sagen, nee, also hier, das Herz unserer Demokratie, nämlich der Platz der drei Mächte, auseinandergenommen wird von Randalierern, da stehen wir nicht dahinter, sondern wir wollen diese Spielregeln beibehalten. Das, denke ich, ist was man wirklich sich von Brasilien abschauen kann. Aber wir haben jetzt eine ganz interessante Situation auch nochmal erlebt, beziehungsweise wir erleben gerade auf einer anderen Bühne gewisse Nachwehen dieser ganzen Situation. Nämlich, vielleicht kann man sich erinnern, hier wurde der Zugang zu der Plattform X, vormals Twitter, gesperrt. Das ist deswegen wichtig, weil innerhalb dieser ganzen Prozedur des Zweifels am Wahlsystem streuen etc. schon 2022 in der Vorwahlzeit hat sich eben ein Richter des obersten Gerichtshofs zur Aufgabe gemacht, gegen diese Fake News vorzugehen und zwar auch relativ energisch und dazu hat er dann auch Sonderbefugnisse erhalten innerhalb des obersten Gerichtes, die ermöglichten, dass das oberste Gericht gleichzeitig als Richter, aber auch als Ermittlungsrichter auftritt. Diese Sonderbefugnisse, da sind sich viele Experten einig, haben großteils dazu beigetragen, dass eben so energisch und auch synergetisch reagiert werden konnte auf den 8. Januar, dass es Festnahmen gab, dass auch Netzwerke gesperrt worden sind. Und jetzt gibt es eben genau diese Diskussion, gehen diese Sonderbefugnisse, die damals wichtig waren, aber jetzt noch anhalten, eben zu weit.
Was würdest du sagen, Julia?
Ja, also ich glaube, wir werden ja hier in den USA jetzt in ein paar Wochen nochmal sozusagen den Stresstest erleben und sehen, wie erfolgreich Trump war mit seinen Anhängern und seinen Unterstützern in den vergangenen 4 Jahren, eben auch in den verschiedenen Bundesstaaten, auch in vielen wahlentscheidenden Swing States, die Zweifel zu sehen an dieser Institution Wahl und wozu das führen wird. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass es so ausgeht wie vor 4 Jahren, nämlich dass die Institutionen am Ende dann doch halten und eben auch, wenn er es nicht aushalten kann, letztendlich jemand an das im Amt vereidigt wird und regieren kann. Und das ist der Schwur, zu dem es kommen wird im November. Und ich wage ehrlich gesagt keine Prognose, wie das ausgeht.
Es wird turbulent. Anne Herberg, Julia Kastein in Rio, in Washington. Danke euch sehr fürs Gespräch. Das war spannend und es wird ja noch spannend. Die Wahl in den USA und ihr Ausgang in den nächsten Wochen wird uns alle sicherlich noch sehr intensiv begleiten. Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.
Vielen Dank fürs Interesse.
Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wie Brasilien umgeht mit dem vergifteten Erbe seines früheren Präsidenten Bolsonaro und wie schwer es ist, diese aufgeheizte Stimmung im Land und in einer Gesellschaft wieder zu beruhigen, darum geht's auch im Weltspiegel-Magazin. Unsere Kollegin Xenia Böttcher war in Brasilien unterwegs und hat spannende Einblicke gewonnen. Lohnt sich auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA. Einfach Weltspiegel klicken in der ARD-Mediathek. Da findet ihr noch viele weitere spannende Recherchen unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Welt. Tja, und dann habe ich noch diesen Podcast-Tipp hier für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Sturm aufs Kapitol in Washington und die Rolle des damaligen Präsidenten Donald Trump, dann empfehlen wir euch die aktuelle Staffel des Podcasts Die Entscheidung. Findet ihr in der ARD-Audiothek und da, wo ihr eure Podcasts hört. Da geht's nämlich um einen Anruf. Einen Anruf von Donald Trump, der nach der verlorenen Wahl 2020 versucht, das Wahlergebnis in Georgia zu beeinflussen. Der Podcast erläutert in 4 Folgen in aller Tiefe, wie Donald Trump damals versucht hat, im Amt zu bleiben, was beim Sturm auf das Kapitol genau passiert ist, warum er wieder kandidieren kann und wie sich die Demokratie in Amerika seitdem verändert hat. Hört ihr alles bei Die Entscheidung. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, das war's jetzt wirklich von uns. Wenn ihr auch zu denen gehört, die ein Stück mehr verstehen wollen von der Welt da draußen, dann abonniert uns doch, folgt uns, liked uns und verpasst keine Folge mehr vom Weltspiegel-Podcast. Darüber freuen sich Nicole Böhlhoff, Udo Schmidt, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.